Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Heute Morgen, liebe Gemeinde, werden wir von Gottes Wort mit hineingenommen in ein Lied über einen Weinberg. Solche Lieder kennen wir hier in der Pfalz zu Genüge, sodass wir uns alle, glaube ich, sehr gut heute Morgen da hineinversetzen können. Die Arbeit eines ganzen Jahres ist im Weinberg gemacht. Der Wein reift jetzt in den Fässern im Keller und man sitzt beschwingt zusammen, man ist fröhlich und man feiert. Bei einem Weinlesefest in Israel im 8. Jahrhundert vor Christi Geburt stimmte der Prophet Jesaja ein Lied an, das er mit folgenden Worten einleitete: Wohlan, ich will meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. In diesem Lied erzählt der Prophet, wie Gott seinen Weinberg baut und pflegt. Es klingt wie ein Liebeslied, um dann im nächsten Moment umzuschlagen in eine erschütternde Anklage und Prophezeiung. Und deshalb, liebe Gemeinde, hören wir diese Worte auch nicht an unserem Erntedankfest, sondern jetzt mitten in der Passionszeit. Heute ist der zweite Sonntag der Passionszeit, der Sonntag Reminiscere, der gemäß Psalm 25, Vers 6 den Titel trägt: Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit. So hören wir zur Predigt Gottes Wort aus dem Buch des Propheten Jesaja aus dem 5. Kapitel. Wohlan, ich will meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe, und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte, aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen sollen darauf wachsen, und ich will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, in drei Abschnitten wollen wir heute Morgen dieses Lied vom Weinberg miteinander bedenken. Erstens, Gottes Erwählung und Fürsorge. Er hat den Weinberg also auf einer ganz fruchtbaren Höhe angelegt. Die Weinliebhaber sprechen bei uns heute davon, der ist gepflanzt auf einer guten Lage. Wir erinnern uns dabei an die Verheißung Gottes über das gelobte Land, über den Beginn des Volkes Israel durch Abraham, Isaak und Jakob Und noch weitere Einzelheiten werden dann in diesem Weinberglied ja angeschnitten. Der gute Boden des Weinbergs wird vom Winzer zunächst umgegraben. Das darf uns doch daran erinnern, liebe Gemeinde, mit wie viel Mühe und Aufwand Gott sein Volk Israel vorbereitet hat. Zunächst in der Gefangenschaft noch in Ägypten, dann aber mit der Befreiung aus dieser Knechtschaft und dann durch den Durchzug durch das Rote Meer und dann während der 40-jährigen Wüstenwanderung. In all dieser Zeit bereitete Gott sein Volk vor, bevor dann die nächste Generation, also 40 Jahre später, endlich in das gelobte Land hineingeführt werden konnte. Und weiter heißt es in dem Lied, wie der Winzer den Weinberg von Steinen befreit. Gott hat sein Volk auch befreit, und zwar vom Aberglauben der Völker und vom Götzendienst der Menschen. Und der Winzer bepflanzte den Weinberg mit gutem Reben, so lesen wir. Gott hatte Israel erwähnt. Sie hatten ja also diese guten Bundesschlüsse, die Gott mit seinem Volk getan hatte, zunächst mit Abraham, dann mit Mose am Berg Sinai. Dieses Volk, es hatte von Gott die 10 Gebote bekommen und damit also den heiligen Willen Gottes offenbart bekommen. Und so hatten sie also quasi einen Schutzzaun, eine Schutzmauer in Form der 10 Gebote. Wenn sie die behalten, wenn sie die einhalten, dann leben sie also unter dem Segen Gottes. Und dann gibt es noch diesen Wachturm im Weinberg. Mit diesem Wachturm, da können durchaus die guten Könige des Volkes Israels gemeint sein, aber vor allem auch die vielen Propheten, die Gott seinem Volk gesandt hatte. Und dann ist hier die Sprache von der Kelter. Und die Kelter, die zeigt ja die Erwartung an, dass Gott die Hoffnung hatte, dass in diesem gut angelegten Weinberg, in diesem gepflegten Weinberg, dann eben auch gute Früchte wachsen und reifen, die dann anschließend verarbeitet werden können und zu einem edlen Wein heranreifen. Damit ist gemeint, dass dieses Volk Israel seine Aufgabe als Priestervolk für alle Völker wahrnehmen kann. Dass also diese Israeliten diesen Segen, die sie von Gott empfangen haben, weitergeben können an alle Nationen. All das hat Gott getan an seinem Volk und für sein Volk. Doch dann kommt die schlechte Nachricht. Auf einmal schlägt der Ton und der Inhalt in diesem Weinberglied radikal um. Der Winzer hoffte auf gute Trauben, doch dieser Weinberg brachte nur schlechte, also saure Beeren hervor. Das erwählte Volk Israel, es lebte eben nicht in dem Schutzzaun der 10 Gebote. Es fehlte die Treue zu dem einzigen Gott. Es fehlte die Liebe zum Mitmenschen, zum Nächsten. Und so gedeihten keine guten Früchte von Recht und Gerechtigkeit. Und auch die lebendige Gottesbeziehung, die war verkümmert. Es war nur übrig geblieben eine äußerliche, gesetzliche Frömmigkeit. Gottes Liebeslied an sein Volk, anfangs weinselig und heiter, endet also in einer bitteren Enttäuschung. Und damit kommen wir zum zweiten Abschnitt, Gottes Strafe und Gnade. In diesem Weinbergslied singt Jesaja: Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet werde. Und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Distel und Dornen darauf wachsen und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Das ist eine Strafandrohung Gottes. Und die Erfüllung dieser Strafandrohung gegen Israel, die hat sich tatsächlich ereignet, und zwar in mehreren Stufen. Und zwei dieser Stufen sind ganz markant. Da ist einmal das babylonische Exil, beginnend mit der Eroberung Jerusalems durch die Babylonier im Jahre 597 vor Christi Geburt. Damals wurde der Tempel in Jerusalem zerstört und ein Großteil der Bevölkerung, insbesondere die Führungsschichten dieses Volkes, sie wurden weggeführt in das ferne Land, und das Land Israel, das gelobte Land, lag brach da. Da wuchsen tatsächlich dann Dornen und Disteln. Jahrzehnte später ließ dann Gott Gnade walten. Gnade walten über sein geliebtes Volk. Er ließ die Israeliten wieder heimkehren aus der Gefangenschaft in Babylon. Er gab ihnen die Möglichkeit, auch den Tempel Gottes in Jerusalem ein zweites Mal zu bauen. Aber auch diese Bewährungsfrist nutzte das Volk Israel nicht dauerhaft, sodass am Ende das geschah, was geschehen musste und was Jesus in diesem Gleichnis von den bösen Weingärtnern, das wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben, uns weitergegeben hatte. Nachdem sie, also die Israeliten, auf all die gesandten Propheten Gottes nicht gehört hatten, da heißt es dann in diesem Gleichnis, da hatte er, Gott, noch einen, seinen geliebten Sohn. Den sandte er als letzten auch zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. So ist es geschehen in der Passion unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, als sie ihn draußen vor den Toren der heiligen Stadt Jerusalem auf einem Müllhügel namens Golgatha kreuzigten. Und dann heißt es weiter im Gleichnis, was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Auch das ist genau so geschehen, wie es verheißen ist. Indem nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung, nach der Himmelfahrt Jesu an Pfingsten der Heilige Geist die Jünger erfüllt hat und dadurch die Ekklesia, die Gemeinschaft des Kyrios, die Kirche Jesu Christi, ins Leben gerufen wurde. Und erneut wurden dann wenige Jahre später Israel und der Tempel in Jerusalem zerstört, die dort lebenden Juden getötet oder vertrieben, dieses Mal durch die Römer im Jahre 70 nach der Geburt Christi. Und es erfüllte sich das, was Jesaja im Weinbergslied über 800 Jahre zuvor anstimmen musste. Ich will ihn, also diesen Weinberg, wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Liebe Gemeinde, an dieser Stelle muss ich einen Einschub machen. Ich muss an dieser Stelle nämlich vor einer falschen Auslegung der Heiligen Schrift warnen, eine Auslegung, die über viele Jahre in Gebrauch war, die auch viel Leid über das Volk der Juden gebracht hat, weil diese Auslegung einen Antijudaismus und eine Israelfeindschaft hervorbrachte. Diese falsche Auslegung behauptet, dass der lebendige Gott sein erwähltes Volk Israel verworfen habe, weil sie seinen Sohn gekreuzigt hatten. Und deshalb hätte Gott die Kirche anschließend ins Leben gerufen, als nun die einzig wahre Gottesgemeinschaft, das einzig wahre Gottesvolk quasi als Rechtsnachfolger des ersterwählten Volkes Israel. Diese Fragestellung ist nicht neu. Mit dieser Fragestellung hatte sich bereits der Apostel Paulus in seinem Brief an die Römer ausführlich beschäftigt. In Kapitel 9 bis 11 hat er uns das ausführlich dargelegt. Und dort heißt es: So frage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Da sei ferne. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Das müssen wir klipp und klar beherzigen. Gott hat sein erwähltes Volk Israel nicht verstoßen. Denn Gott kann seine Wahl niemals gereuen. Gott ist treu. Er ist der einzig Treue überhaupt. Aber was wollte Gott tun durch all diese Geschehnisse? Gott wollte dadurch seine Heilsgeschichte mit den Menschen weiterschreiben, weiter umsetzen. Und deshalb schreibt der Apostel Paulus dann weiter: Sondern durch ihren Fall, also den Fall der Juden, ist den Heiden das Heil widerfahren, damit Israel ihnen nacheifern sollte. Um es also noch einmal deutlich zu sagen, liebe Gemeinde, unser Heil kommt von den Juden. Unser Heil ist der Gottessohn Jesus Christus, ein Jude, der einzig wahre hohe Priester, wie wir es letzte Woche gehört haben in der Predigt, der einzige Retter sowohl für die Juden als auch für die Heiden. Jesus nahm am Kreuz das Versagen und die Schuld von Juden und von Heiden auf sich. Wegen aller unserer Sünden nimmt er den Fluchtod am Kreuz auf sich, um uns allen, ja, die Sünde zu nehmen, uns von unserer Sünde zu befreien, damit alle Menschen einen Zugang haben können in die Ewigkeit Gottes, einen Zugang in den Himmel. Diese Treue Gottes zu seinem ersterwählten Volk Israel und auch zu den Nationen aller Welt, diese Treue Gottes gilt uns allen, seine Liebe gilt uns allen und seine Gnade gilt uns allen. Der große Weingärtner, er lässt also die Erwählung seines Weinberges nicht einfach im Nichts enden. Gott zieht seine Erwählung des Volkes Israels also nicht zurück im Jahre 70, sondern er führt genau an diesem Punkt, als sein Sohn auf die Welt kam, seine Heilsgeschichte weiter. Und genau das erklärt uns auch der Apostel Paulus in Römer 11. Er schreibt: Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Jesus Christus ist also der Heiland der Juden und der Heiland der Heiden. Es gibt an diesem Sohn Gottes vorbei kein Heil und keine Rettung, weder für das erwählte Volk Israel noch für die Heiden. Und weil wir eben durch den Apostel Paulus, weil wir als Christen von diesem wunderbaren heilsgeschichtlichen Geheimnis wissen, deshalb stehen Christen auch für das Volk Israel ein. Wenn Gott sein Volk nicht verworfen hat, was würden wir uns erlauben, dieses Volk mit schrägen Augen anzuschauen oder diesem Volk Israel Unrecht zu tun. Und deshalb erheben wir uns als Christen nicht über die Juden, sondern wir haben nur ein Wille, wie der Apostel Paulus, den Juden das Evangelium von Jesus Christus lieb zu machen. Wir beten für sie, denn wir haben beide, Juden und Christen, den einen Gott zum Vater. In der schlimmen Zeit der Nazis, als unser Volk und andere Völker den Juden unendliches Leid zugefügt haben und dadurch, dass wir dem ersterwählten Volk Gottes Leid zugefügt haben, haben diese Nationen dem lebendigen Gott Leid zugefügt. In dieser schlimmen Zeit hat Dietrich Bonhoeffer formuliert: Nur wer für die Juden schreit, darf gregorianisch singen. Wer also nicht zu Zion und wer nicht zu Israel steht, der braucht also auch im Gottesdienst keine Lobpreislieder anzustimmen. Wir können und dürfen uns als Christen niemals von unserer Wurzel abschneiden. Und dann komme ich damit zum dritten Punkt, Gottes Mahnung und Erfüllung. Weil sich das eben alles genauso verhält, wie ich es eben dargelegt habe, liebe Gemeinde, deshalb gilt dieses Weinbergslied aus dem Alten Testament vom Propheten Jesaja auch uns als Kirche Jesu Christi, auch uns als Christen, als eindrückliche Mahnung. Und in Johannes 15 spricht Jesus selbst davon, dass er der wahre Weinstock ist und jede Rebe, die in ihm bleibt, die wird er reinigen, damit sie Frucht bringt. Aber auch Jesus warnt zugleich: Wer keine Frucht bringt, wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Es ist also hier festzustellen, dass Gott sowohl im Alten Testament wie auch im Neuen Testament sich offenbart, auch als ein zorniger, ein richtender und ein strafender Gott. Und wenn er die natürlichen Zweige nicht verschont hat, also sein ersterwähltes Volk Israel, so hat es Paulus ja im Ölbaumgleichnis in Römer 11 dargelegt, dann wird Gott eben auch nicht die eingepfropften Zweige, nämlich die Heiden, die zu Christen geworden sind, auch die wird er nicht verschonen, wenn sie nicht mit ihm leben, wenn sie nicht an ihm bleiben, wenn sie nicht durch ihn und mit ihm Frucht bringen. Das ist etwas, was heutige Ohren nicht mehr hören wollen, dass wir einen Gott haben, der auch eine zornige Seite hat, dass wir einen Gott haben, der auch richtet über die Ungerechtigkeit und den Unglauben, dass wir einen Gott haben, der auch mit Strafen handelt in dieser Welt. Der lebendige Gott, der Gott Israels und der Gott von uns Christen, liebe Gemeinde, das ist kein Buddha, den man auf den Ecktisch stellen kann und der uns Tag und Nacht einfach ja anlächelt und alles weglächelt, was wir Menschen tun. Nein, dieser lebendige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erden, der ist zutiefst betroffen vom Tun und Lassen seiner Kinder. Der ist erzürnt über den Unglauben, über Gleichgültigkeit, über Ungerechtigkeit, über die Abkehr von ihm. Darüber wird er zornig. Aber, liebe Gemeinde, dieser Zorn Gottes, das ist kein blindwütiger Zorn, wie der Zorn der antiken Götter, die nur zum Ziele hatten, all ihre Feinde zu vernichten. Nein, der Zorn Gottes, das ist die verwundete Liebe Gottes. Das ist diese Liebe, die sich für uns Menschen hingegeben hat, verwunden ließ, die am Kreuz seinen eigenen Sohn für uns hingegeben hat. Gottes Zorn ist seine verwundete Liebe, eine Opferliebe, die auch heute leidet, wenn wir nicht an Jesus bleiben, wenn wir nicht in seiner Liebe und in seinem Willen leben, wenn wir nicht seinen Missionsauftrag ausführen und den Menschen auf der ganzen Welt die Liebe und Gnade Gottes verkündigen. Eine Liebe, die leidet, wenn in den Kirchen und Gemeinden Irrlehren verbreitet werden, die die Herde Christi, Gottes geliebtes Volk, verwirren und spalten. Eine Liebe, die auch jetzt während dieser Corona-Pandemie leidet, die leidet, wenn Gottesdienste nicht mehr gefeiert werden, wenn die Gläubigen nicht mehr singen dürfen zum Lobe Gottes. Eine Liebe, die leidet, wenn sie Christi Leib und Blut, ja, wenn die Gläubigen Christi Leib und Blut nicht empfangen können. Liebe Glaubensgeschwister, machen wir uns das bewusst, was es Gott gekostet hat, seine Liebe uns zu eröffnen, seine Liebe uns am Kreuz von Golgatha zu zeigen. An diesem Kreuz hat er alles für uns getan, sich hingegeben, sich geopfert, nur damit wir ja den rechten Weg finden können, den Weg wieder in den Himmel für ein Leben mit dem lebendigen Gott, das hier auf der Erde bereits beginnen darf und das eben auch nicht im Nichts endet, weil Gott alle seine Verheißungen wahrmacht. Und wenn wir diesen Blick wieder neu gewinnen, kommt in uns auch die rechte Gottesfurcht auf, dass wir uns gerade jetzt in dieser Passionszeit an diesem Kreuz Jesu Christi neu ausrichten, damit unsere Wege wieder gerade werden, dass wir wieder ganz vertrauen auf die Verheißungen und das Heilswerk Jesu Christi, das er vollbracht hat für die Juden und die Heiden. Und damit wir einstimmen in den wunderbaren Lobpreis Gottes, dass wir gemeinsam bekennen mit dem Apostel Paulus, was er am Ende seines Ölbaumgleichnisses, lesen Sie es zu Hause nach, Römer 9 bis 11, was der Apostel dort formuliert. O, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und wie unerforschlich seine Wege! Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Dieser wunderbare Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.